Paulus hat die meisten seiner Briefe geschrieben als Antwort auf ganz konkrete Fragen und Probleme, die die Gemeinden, die er gegründet hat, hatten. Es gibt allerdings einen Brief, das ist der Brief an die Gemeinde in Rom. Die kannte er gar nicht persönlich. Da hatte er auch keine persönlichen Probleme oder Anfragen, die ihm vorlagen. Und deshalb nutzt er diesen Brief, um systematisch das Evangelium, die frohe Botschaft, zu erklären. Und in diesen Brief wollen wir heute Morgen einsteigen. Ich habe vor, im Januar dann noch eine Fortsetzung zu machen. Im Römerbrief in Kapitel 1 spricht Paulus von seinen Plänen, nach Rom zu kommen, und er sagt: Ich bin willens, auch bei euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkünden, die frohe Botschaft. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zur Rettung oder zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus sagt, er will das Evangelium verkündigen und er schämt sich für diese frohe Botschaft nicht, ganz im Gegenteil, denn diese Botschaft ist Gottes Rettung für uns. Und das ist ein Thema, was er dann ausführlich entfaltet, und wir werden nur heute den ersten Punkt uns ein bisschen näher anschauen. Aber ich möchte doch zu Beginn eben diesen ganzen Bogen schon mal so ein Stück weit aufzeigen, den Paulus da im Hinterkopf hat. Er will also darauf raus, dass das Evangelium Gottes Kraft ist zu unserer Rettung. Nun fragen sich manche Menschen vielleicht, wozu Rettung? Muss ich gerettet werden? Also wüsste nicht wovon. Vor der nächsten Steuererklärung, ja, aber Rettung ist ein bisschen hochgegriffen. Mir geht's doch eigentlich soweit gut. Und deshalb versucht Paulus zunächst mal deutlich zu machen, warum wir Rettung brauchen. Und er macht aber schon am Anfang klar, diese Rettung ist im Glauben. Im Glauben an Jesus Christus. Und der erste Punkt, den er ein bisschen entfaltet, den möchte ich heute Morgen ein Stück ins Zentrum stellen. Und die Lesungen aus dem Alten Testament haben da schon ein bisschen drauf hingearbeitet. Paulus spricht unmittelbar danach zunächst von der Schöpfung. Von der Schöpfung Gottes. Und da sagt er in Römer 1, Vers 20, das von Gott Erkennbare ist unter den Menschen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Sowohl sein unsichtbares Wesen als auch sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und erschaut. Etwas von Gottes Herrlichkeit, manche Übersetzungen sprechen auch von Gottes ewiger Macht und seiner göttlichen Majestät, wird in der Schöpfung wahrgenommen. Und ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, wenn ihr irgendwie einen tollen Sonnenaufgang seht oder wenn ihr irgendwo in den Bergen vor einem gewaltigen Gebirgsmassiv steht oder vielleicht auch durch den Wald geht oder irgendeine Frühlingswiese seht und die Vögel dazu singen hört, dass ihr irgendwie den Eindruck habt, boah, sowas Wunderbares, und es drängt einen schier, jetzt irgendwie jemanden dafür zu danken und dafür zu loben. Und das geht sogar Leuten so, die gar nicht an Gott glauben. Dass sie den Eindruck haben, da ist irgendwie was dahinter. Man spürt das förmlich. Und Paulus sagt, das ist allen Menschen seit Erschaffung der Welt an wahrnehmbar, erkennbar. Das ist mein erster eigentlicher Punkt, also Gottes ewige Macht und Majestät sind in der Schöpfung sichtbar. Nun könnte jemand sagen, naja gut, das war vielleicht zur Zeit des Paulus so. Das war vielleicht zur Zeit des Paulus so, dass die Menschen das alles gesehen haben und dann mehr oder weniger direkt dazu kamen, ja, das muss doch Gott gemacht haben. Ist das heute denn nicht anders? Heute haben wir doch die Evolutionstheorie, die uns erklärt, wie das so alles entstanden sein soll. Ist das denn wirklich so, dass das heute uns auch noch so klar ist? Ist das nicht anders? Nun, es hat sich eigentlich nichts wesentlich geändert seit der Zeit des Apostel Paulus. Auch zur Zeit von Paulus gab es bereits Leute, die gesagt haben, die Welt besteht nur aus Atomen und dass die Welt so ist, wie sie ist, das ist einfach Zufall. Aus Zufall binden sich die Atome irgendwie so zusammen und die stabileren Atomverbindungen, die bleiben eben, der Rest fällt wieder auseinander. Es gibt nichts anderes außer Atome und Zufall. Man nannte diese Leute nach ihrem Begründer Epikureer. Das war nur eine Minderheit, aber weltweit gesehen ist es bis heute auch nur eine Minderheit, die davon ausgeht, das ist alles nur Atome plus Zufall. Ich möchte es versuchen, einem Beispiel zu verdeutlichen, warum das heute im Grunde genommen noch genau so ist, dass einen die Schöpfung eigentlich dazu bringt, zu sehen, da ist etwas von Gott sichtbar. Wenn es vielleicht irgendwann demnächst mal schneien sollte, kommt ja immer wieder mal vor, auch in unserem Breitengraden, dann ist das Normale, es ist alles schön gleichmäßig bedeckt und bei euch vorm Haus ist dann überall vielleicht so oder auch mal so eine gleichmäßige Schneeschicht. Wenn ihr eines Morgens aufsteht und dann seht ihr, aha, da ist so irgendwie so ein Schneehaufen vor eurem Haus, es ist nicht gleichmäßig, naja, dann gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Jetzt könntet ihr denken, okay, vielleicht ist der Wind ein bisschen komisch gekommen oder irgendwer hat da schon mal Schnee zusammengekehrt und auf den Haufen gemacht und so ist das entstanden. Wenn ihr nicht dabei wart, naja, es könnte so oder so gewesen sein. Wenn ihr morgens einen Schneemann vor eurem Haus seht, dann wird wahrscheinlich keiner sich fragen, hat da der Wind ein bisschen komisch geweht heute Nacht oder war das jemand? Und ich setze noch eins drauf, wenn ihr morgens euer Fenster aufmacht und dann seht ihr, also ich stelle mir jetzt mal vor, ihr hättet Rasen oder Straße, irgendwas nach Straße, da fahren sie drüber, sagen wir mal Rasen vorm Haus und ich nehme jetzt mal irgendeinen Namen, naja, also machen wir es doch ganz einfach. Der Rainer guckt morgens aus dem Fenster und dann sieht er da, der Schnee ist genau in Buchstaben gelegt. Ja, und da kann er lesen, Rainer, ich liebe dich, Evelyn. So. Da würde dem Rainer doch sicherlich das Herz aufgehen und er würde nicht denken, also heute Nacht, da muss der Wind ja ganz komisch gewesen sein, ja, dass das bei rausgekommen ist. Und selbst wenn der Rainer die ganze Nacht wach gewesen wäre, konnte nicht schlafen, warum auch immer, und er hat ständig dem Schnee zugeguckt, er hat ständig die Wiese gesehen und er hat genau gesehen, da war niemand. Da war kein Evelyn, niemand war da. Und dann stellt er fest, ups, da steht, Rainer, ich liebe dich, Evelyn. Wow, würde er jetzt denken, was ein Windchen, das ist ja mal ein Zufall. Wahrscheinlich würde er eher denken, boah, ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht hat, aber Hammer, Hammer. Das ist ja echt, boah, das ist ja noch genialer, als wenn sie direkt das einfach per Hand gemacht hätte. Das ist ja unglaublich. Selbst wenn Menschen dabei gewesen wären und gesehen hätten, die Welt hätte sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, ohne dass Gott irgendwie dabei sichtbar gewesen ist und ohne dass man irgendwo sieht, ah, jetzt hat er hier irgendwie was verschoben. Selbst wenn das so wäre, was ja nicht ist, selbst dann müsste man eigentlich, wenn man das Ergebnis nachher ansieht, sagen, boah, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber Hammer, Hammer. Das ist auf jeden Fall die viel naheliegendere Überlegung, als zu sagen, puh, das ist aber mal ein Zufall, wow, wow, was alles so aus Zufall passieren kann. Es hat sich nichts grundlegend geändert seit den Zeiten des Paulus. Wenn wir diese Welt sehen, dann können wir etwas davon mitkriegen, von Gottes Majestät, von seiner Kraft und von seiner Macht. Und der zweite Punkt, den Paulus macht, ist, wir Menschen sind dafür verantwortlich, was wir jetzt damit machen. Wir sind dafür verantwortlich, was wir mit dem machen, was uns von Gott sichtbar ist. Paulus sagt, damit sie keine Entschuldigung haben, weil sie das wahrnehmen konnten, aber nicht so reagiert haben, wie es eigentlich angemessen wäre. Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat mal gesagt, es gibt zwei Sorten von vernünftigen Menschen. Eine Sorte haben Gott gefunden. Das ist vernünftig und sie leben jetzt mit Gott. Die zweite Sorte haben Gott noch nicht gefunden und suchen ihn. Das ist auch vernünftig. Die dritte Sorte haben Gott nicht gefunden und suchen ihn auch nicht. Das ist nicht vernünftig. Das ist Torheit. Und ich finde, er hat recht. Wenn ich Gott noch nicht gefunden habe und sage, ach, interessiert mich alles nicht, ja, Bundesliga interessiert mich mehr oder die 23. Staffel von weiß ich nicht was, das ist doch sehr viel interessanter. Dann muss ich mir doch mal überlegen, wenn es wirklich so ist, dass diese Welt, dass ich selbst nicht einfach nur ein Haufen von komplizierten physikalischen Prozessen bin und sonst nichts, sondern wenn diese Welt von einem Gott geschaffen wurde, dann macht das doch für mich einen riesen Unterschied. Dann hängt doch der Sinn meines Lebens mit diesem Gott zusammen. Und dann stellt sich doch auch die Frage, ja okay, wie ist denn mein Verhältnis zu Gott? Ist das in Ordnung, wenn es tatsächlich diesen Gott gibt und ich mich mal vor ihm rechtfertigen muss für mein Leben? Geht das okay so? Das kann doch nicht gleichgültig sein. Das ist doch völlig unvernünftig zu sagen, na ja, lassen wir halt mal. Ich meine, man kann das natürlich ein bisschen vor sich wegschieben, aber wenn ihr irgendwelche Hinweise darauf hättet, dass ihr eine tödliche Krankheit habt und dass es dafür aber Medizin gibt, dann würde doch niemand Vernünftiges sagen, ja, wer weiß das schon. Lass mal, habe ich jetzt keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ja, ich muss noch, naja, Garten ist jetzt nichts zu tun, aber irgendwas findet man immer. Ich muss noch das machen, muss noch jedes machen. Naja, und irgendwann muss man ja auch mal entspannen. Da kann ich mich doch jetzt nicht drum kümmern. Würde wahrscheinlich niemand machen. Sondern er würde alles dran setzen, um rauszukriegen, okay, wie ist das denn jetzt? Ist da was dran? Habe ich tatsächlich eine tödliche Krankheit? Und gibt's da tatsächlich ein Heilmittel dafür? Würde doch niemand sagen, ja, das wäre vernünftig, das mal auf sich zukommen zu lassen. Und wenn es tödlich ist, merkt man es ja. Ne? Das kriegt man dann ja schon mit. Völlig unvernünftig. Wir sind dafür verantwortlich, was wir damit machen. Und wenn wir nichts damit machen, wenn wir unser Leben einfach ohne Gott weiterführen, sind wir dafür auch verantwortlich. Der dritte Punkt, den Paulus hier macht, ist, wenn wir den wahren Gott ablehnen oder ignorieren, landen wir automatisch bei anderen Göttern. Paulus sagt, sie sind ohne Entschuldigung, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Paulus will ja dahin, das hatte ich schon erwähnt, den Leuten zu zeigen, wir brauchen Rettung. Und den ersten Punkt, den er hier deutlich macht, ist, die Menschen können zwar etwas von Gottes Herrlichkeit sehen, ja, aber sie haben nicht so reagiert, wie es eigentlich angebracht gewesen wäre. Es wäre angebracht gewesen, Gott auch als Gott zu ehren und Gott auch als Gott zu danken, so wäre es eigentlich das Richtige gewesen. Aber, ein bisschen später sagt er, dass sie hielten es nicht für gut, Gott zu erkennen. Sie sind dieser Erkenntnis ausgewichen. Nun passiert das natürlich nicht, normalerweise jedenfalls nicht, bewusst, dass man das macht, dass man Gott verdrängt, dass man Gott ausweicht. Das passiert meistens eher unbewusst. Gelegentlich passiert es auch bewusst. Ich erinnere mich dran, ist schon etliche Jahre her. Während meinem Zivildienst hatten wir da so einen Zivildienstlehrgang und ein paar Betreuer und einer war Atheist und ich habe ihm gefragt, wenn ich dir Gott beweisen kann, würdest du dann an Gott glauben? Und er sagte tatsächlich, nein, dann auch dann würde ich nicht an Gott glauben, weil mir das unangenehm ist, dass da jemand über mir ist. Das ist eher selten, weil, also wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, macht ja nicht viel Sinn, wenn ich es ihm wirklich beweisen kann, naja, was soll das denn dann, zu sagen, nee, ich glaube es aber trotzdem nicht. Ja, das wäre, als wenn ihr zum Arzt geht und er sagt, hier, ich habe die Testergebnisse, hier sind die Röntgenbilder, Sie haben Krebs. Und wenn ich dann sagen würde, nö, glaube ich trotzdem nicht. Ja, wäre doch irgendwie... Also schafft man doch gar nicht. Was man dann eher machen kann, ist zu sagen, naja, also mit dem Röntgenbild, das kann man bestimmt auch verschieden interpretieren und mit diesen Testergebnissen, wer weiß, was man sich da drauf verlassen kann. Es geht eher so rum, dass man sich dann die Sachen so zurechtlegt, dass sie einem besser passen. Und das kann man ja ganz oft feststellen, dass jemand, der etwas nicht wahrhaben will, die Sachen sich dann so zurechtlegt, dass sie irgendwie für ihn passen. Dann blendet man manche Informationen aus und andere Informationen erklärt man um und dann kriegt man das schon hin. Also ich erinnere mich an einen Schüler vor Jahren, der tatsächlich davon überzeugt war, nö, ein Holocaust hat es nicht gegeben. Juden vergast hier in Deutschland? Nö, doch, hier doch nicht. Und er hatte für alles irgendwelche mehr oder weniger absurden Erklärungen, aber der wollte das nicht wahrhaben und dann hat er sich das so zurechtgefummelt, dass das für ihn wieder gepasst hat. Man ändert natürlich nichts an der Realität, egal wie man sich das zurechtfummelt, davon werden die Leute nicht mehr lebendig. Und auch wenn ich mir beim Arzt den Befund irgendwie zurechtbiege, davon geht's mir auch nicht besser. Aber Menschen verdrängen Gott oder bauen sich Gott um, machen sich einen eigenen Gott. Und wer den lebendigen Gott ablehnt, landet bei anderen Göttern. Und zur Zeit des Paulus war das sozusagen mit Händen zu greifen. Da gab es ganz viele Götterstatuen und Paulus bezieht sich darauf und sagt, eigentlich ist das doch, merkt ihr nicht, dass das verrückt ist, was ihr da macht? Das kann doch gar nicht sein, dass irgend so eine Statue von einem Stier oder von was auch immer, dass irgend sowas die Welt geschaffen haben soll. Kann doch eigentlich gar nicht sein. Auch hier könnte man wieder denken, naja, also gut, das war zur Zeit des Paulus, also wo sind denn hier Götterstatuen? Ja, naja, gut, der eine oder andere hat mal irgend sowas aus Deko-Gründen da, aber wir haben doch keine Götter in diesem Sinne. Ich habe im Laufe der Jahre meinen Schülern im Geschichtsunterricht ab und zu mal ein Rätsel gestellt. Ich habe gesagt, hört mal genau zu. Und überlegt, ratet mal, wer ist das? Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Licht, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Ach, ich weiß nicht, geht noch irgendwie, geht weiter, aber schickt schon mal, ja. Wer ist das? Boah, und dann wird überlegt, sie hat uns alles gegeben, also. Natur vielleicht, also irgendwas Göttliches doch geradezu. Kennt es jemand von euch? Weiß jemand, wie es weitergeht? Nein. Korrekt, super, jawohl. Dann geht's weiter. Die Partei, die hat immer gerecht und genossen. Es bleibt dabei. Das ist das sogenannte SED-Lied. Da fragt man sich so mit ein bisschen Abstand, geht's noch? Ja. Ja, aber mit bisschen Abstand sieht man das, wenn man dichter dran ist, kommt einem das gar nicht so doof vor. Wenn wir uns von dem lebendigen Gott abwenden, produzieren wir irgendwelche Ersatzgötter. Und ob wir das jetzt Gott nennen oder nicht, die Beschreibung passt genau auf Gott, auf etwas Göttliches. Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Licht, und sie geizte nie. Jo. Wenn wir uns von Gott abwenden, landen wir bei anderen Göttern. Ich hatte es schon angedeutet, Paulus zeigt das auf, um deutlich zu machen, wir Menschen brauchen Errettung. Die Menschheit insgesamt hat sich von Gott abgewendet, hat das, was sie von Gott sehen kann, nicht genutzt, um Gott wirklich zu danken, um ihn als Gott zu ehren, um ihn wirklich Gott sein zu lassen, sondern hat sich von Gott abgewendet. Die Frage, der ich dann erst das nächste Mal nachgehen werde, ist, ja, und was ist jetzt mit denen, die doch an den wahren Gott glauben? Also zur Zeit des Paulus etwa die Juden. Was ist mit denen, die sagen, ja, lieber Paulus, was du da erzählst, ist ja alles schön gut, du hast völlig recht, diese Griechen und die Römer und die ganzen Heiden, die haben einen an der Klatsche, ja, also was die sich einbilden, wer Gott ist und was die da zusammen, also unglaublich, aber wir, mit uns ist doch alles in Ordnung. Darauf werde ich, wie gesagt, dann das nächste Mal eingehen. Ich möchte jetzt noch einen Moment Zeit nehmen, um drüber nachzudenken, wenn wir zu diesem lebendigen Gott umgekehrt sind, wenn wir die Rettung, die wir in Jesus Christus haben, im Glauben ergriffen haben, dann haben wir die Möglichkeit, sozusagen mit geöffneten Augen uns die Natur nochmal anzuschauen. Und dann können wir tatsächlich etwas von Gottes Macht und Herrlichkeit sehen. Und es ist etwas Wunderbares, dass wir da etwas von Gott wahrnehmen können. Wenn ihr mal beim klaren Sternenhimmel, gibt es jetzt gar nicht so oft, aber gelegentlich doch, dass man so einen klaren Sternenhimmel hat. das man so auf sich wirken lässt. Man muss sich gar nicht, das kann man sich eh nicht vorstellen, dass das Milliarden von Lichtjahren, also das hat man ja gar keine Vorstellung von, was das eigentlich sein soll. Aber diese unendlichen Weiten und zugleich diese Majestät, die darüber kommt, spiegelt etwas von Gottes unendlicher Größe wider. Oder ich weiß von Leuten, die, denke jetzt gerade an einen Erweckungsprediger aus der Kirchengeschichte, der hatte, bevor er zum Glauben gekommen ist, Angst vor Gewittern. Gut, der lebte natürlich auch in der Zeit, da gab es auch keine Blitzableiter. Da ist öfter mal was abgebrannt durch einen Blitz. Aber auch heute, man kann ja noch Angst vorm Gewitter haben. Und nachdem er zum Glauben gekommen war, war ihm das Gewitter eine großartige Sache. Und er hat sich gerne hingestellt. Und wenn es so richtig geblitzt und gedonnert hat, hat er etwas verspüren können, wenn schon so ein Blitz eine solche Kraft hat, eine solche irre Macht hat. Was für eine Kraft hat der lebendige Gott? Und ihr könnt vieles von dem, was ihr in der Natur seht, die Schönheit, die Pracht und Majestät, die sich in manchen Naturanblicken uns bietet, ist ein Abglanz, ein Vorgeschmack davon, wie Gott ist. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack, aber wir können tatsächlich darin etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Können, müssen aber nicht. Wir können auch über die Frühlingswiese gehen, ohne uns einen Kopf zu machen. Wir können auch am Meer stehen und diese mächtigen Wellen sehen und einfach nur, ja, wir sehen einfach mächtige Wellen und gut ist. Wir können aber auch etwas von Gottes Macht und von Gottes Majestät wahrnehmen und wir können uns dadurch auch, so wie Paulus es sagt, dazu bewegen lassen, was jetzt eigentlich die richtige Reaktion wäre. Nämlich, dass wir uns im richtigen Verhältnis zu Gott sehen, dass wir Gott gegenüber anbeten, dass wir ihn ehren dafür, dass er die Welt so gemacht hat, wie er sie gemacht hat und dass wir ihm dankbar auch sind für die vielen Dinge, die er uns schenkt, an denen wir uns freuen können. Wie gesagt, das ist nicht der Weg zu unserer Rettung. Paulus will damit nicht sagen, Leute, guckt euch die Natur an, macht euch klar, das hat der allmächtige Gott gemacht und dann seid ihm dankbar und ehrt ihn und dann ist alles gut. Paulus will uns letzten Endes dahin führen, dass wir merken, wir brauchen die Errettung durch Jesus Christus. Aber auf diesem Weg dahin macht er uns deutlich, wir können in der Natur etwas von Gottes Herrlichkeit sehen. Und wir können uns davon zu Gott hinziehen lassen und wir können ihm dankbar sein und können ihn ehren. Und das wünsche ich uns, dass wir uns durch die Schöpfung zu Gott hinziehen lassen. Ich bete noch kurz. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du diese Welt so wunderbar gemacht hast, dass es vieles gibt, wo wir etwas sehen können von deiner Herrlichkeit und Macht. Wir möchten uns von dir die Augen dafür öffnen lassen und etwas von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit und Majestät erfassen und empfinden und uns dadurch zu Dankbarkeit und Ehre und Anbetung dir gegenüber bewegen lassen. Amen.